Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Schön, dass ihr dabei seid. Der Hörsaal ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ich bin Nina Bust-Bartels und wie jede Woche habe ich auch heute wieder spannende Vorträge aus der Wissenschaft für euch. Endometriose, das ist eine Krankheit, die laut WHO etwa jede 10. Frau im gebärfähigen Alter betrifft. Trotzdem weiß die Wissenschaft darüber noch sehr wenig.
Wir wissen zum Beispiel gar nicht, warum gibt es Endometriose. Wir haben bisher keine Therapie, die an die Wurzel des Problems geht.
Hier hört ihr den Gynäkologen Sebastian Hensch. Er ist Oberarzt am Uniklinikum Düsseldorf.
Es geht vor allem um Methodenentwicklung, zu verstehen, wie zum Beispiel die Krankheit Endometriose funktioniert, woher sie kommt, was Ursachen sind, die man vielleicht angehen kann.
Endometriose ist Gebärmutterschleimhaut, die außerhalb der Gebärmutter wächst, also zum Beispiel an den Eileitern oder im Darm. Und das kann ziemlich große Schmerzen verursachen.
Wieso macht überhaupt Endometriose Schmerzen? Und ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, wenn Sie sich so das mal bildlich vorstellen, dass überall im Körper eben diese versprengte Gebärmutterschleimhaut ist und dann eben periodenabhängig es dort zu Einblutungen kommt, dass es natürlich schmerzhaft ist. Und zudem provozieren diese Endometrioseherde auch die Ausschüttung von Schmerzbotenstoffen.
In dieser Hörsaalfolge bekommt ihr einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Endometriose. Drei Vorträge von drei MedizinerInnen, die im Rahmen eines neuen groß angelegten Forschungsprojekts zu Endometriose forschen, habe ich heute für euch. Der erste Vortrag kommt von Tanja Fehm. Sie ist Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Düsseldorf. In ihrem Vortrag beschreibt sie, was Endometriose ist und warum die Krankheit so schwer zu diagnostizieren ist. Es dauert nämlich im Schnitt 6 bis 10 Jahre, bis Endometriose erkannt wird. Im Anschluss erklärt Sebastian Hensch, warum die Wissenschaft so wenig über Endometriose weiß, obwohl die Krankheit doch so verbreitet ist. Und dann habe ich noch einen dritten Vortrag für euch. Da beschreibt die Oberärztin Martina Helbig, wie eine Ernährungsumstellung bei Endometriose helfen kann. Die drei ForscherInnen haben ihre Vorträge am 14. Juni 2025 im Rahmen der Bürgeruni der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gehalten. Und jetzt beginnt Tanja Fehm mit dem ersten Vortrag zur Diagnostik und Therapie von Endometriose.
Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich zu der Veranstaltung auch im Namen des gesamten Teams begrüßen. Wir haben uns natürlich ein bisschen aufgeteilt mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und ich darf die ganze Reihe starten. Mit Endometriose, Diagnostik und Therapie. Endometriose ist im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen eine der Erkrankungen, wo man wirklich durchschnittlich 6 bis 10 Jahre braucht, bis dann vielleicht irgendjemand sagt, Mensch, Sie haben doch vielleicht Endometriose. Und wir möchten heute im Rahmen der Bürgeruniversität mal diskutieren, wieso dauert es so lang, was sind die Gründe? Und Sie werden sehen, dass die Gründe vielfältig sind. Das liegt zum einen daran, dass die Symptome, und das ist auch immer das Bild der Endometriose, wie ein Chamäleon ganz unterschiedlich sein kann. Es gibt eben jetzt nicht die Symptomatik, wo man dann sofort sagt, Mensch, das kann doch Endometriose sein. Und dann ist eben auch das Problem, dass mit den klassischen bildgebenden Verfahren häufig man gar nicht sieht. Und der Arzt dann sagt, Mensch, Sie haben nichts, das ist alles wunderbar, Ultraschall ist unauffällig. Das ist vielleicht einfach normaler Regelschmerz. Und dann liegt es natürlich auch ein Stück weit an vielen Ärzten, die vielleicht in der Endometriose nicht so eingedacht sind, weil sie vielleicht primär beim Gastroenterologen landen oder beim Urologen und die dann auch gar nicht auf die Diagnose Endometriose kommen. Zunächst mal auch eine kleine Einführung, was ist Endometriose? Endometriose ist zum einen häufig eine chronische Erkrankung. Das ist auch wichtig, dass man es dem Patienten und Betroffenen sagt. Das heißt, es gibt nicht so eine Schnellschusslösung, wo man eine Tablette nimmt und dann ist alles gut. Und es ist eine Erkrankung der prämenopausalen Frau. Das heißt, mit Eintritt in den Wechseljahren und in die Postmenopause sind häufig dann auch sämtliche Symptome verschwunden. Und das ist auch ein Grund, wieso man einen Teil in der medikamentösen Therapie dazu zunutze macht, dass man eben Frauen mit bestimmten Medikamenten in einen postmenopausalen Zustand versetzt und dann aber Östrogene zurückführt. Hier sehen Sie mal, wie häufig es ist. Es ist eine der häufigsten Erkrankungen der prämenopausalen Patientin. Circa 15% aller prämenopausalen Patienten haben Endometriose. Aber, und es ist in dem Kontext auch wichtig, viele Frauen spüren gar nichts davon. Das ist dann zum Beispiel so, wenn wir eine Bauchspiegelung aus anderen Gründen machen, dann sage ich, Mensch, Sie haben aber eine ausgeprägte Endometriose. Und dann sagen oft die Patienten, ich habe davon überhaupt nichts gemerkt. Sie sind der Erste, der was sagt. Also viele Frauen haben überhaupt keine Symptome der Endometriose. Auch das ist in dem Kontext wichtig. Sie sehen 50% der Frauen völlig asymptomatisch. Und eine asymptomatische Endometriose muss man bis auf wenigen Ausnahmen auch überhaupt nicht behandeln. Wie fallen die Patienten auf? Häufig durch Kinderwunsch, weil der sich nicht erfüllt. Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Und das andere häufigste Symptom ist eben die Dysmenorrhoe, das heißt die schmerzhafte Periodenblutung. Das ist jetzt nicht die Periodenblutung, wo man vielleicht mal mit einer Paracetamol oder Ibuprofen alles adressiert, sondern es sind vor allem Frauen, die sagen, ich muss mich ins Bett legen, ich habe solche starken Krämpfe oder eben auch Begleitsymptomatik wie Schwindel, niedriger Blutdruck etc. haben. Was ist jetzt Endometriose genau? Man kann es eigentlich sehr unkompliziert beschreiben. Endometriose ist die Gebärmutterschleimhaut, die außerhalb sozusagen der Gebärmutterhöhle lokalisiert ist. Das kann zum Beispiel in der Gebärmuttermuskulatur selber sein. Das macht dann auch häufig die Dysmenorrhoen. Die kann aber auch überall im Körper sein, in den Eierstöcken, am Zwerchfell, am Darm. Das, was die meisten Patientinnen kennen, sagen, ich habe eine Schokoladenzyste gehabt. Das sind eben die sogenannten Endometriosezysten. Und wenn die operiert werden, dann entleert sich eben hier das Blut, weil das so geronnen ist. Schaut es eben aus wie Schokolade. Und viele kennen eben Endometriose auch unter dem Begriff Schokoladenzyste. Beispiele, wo man überall Endometriose finden kann, Blase. Da können Sie sich vorstellen, dass das eben blasenähnliche Beschwerden macht. Dann eben dem Eierstock selber, Darm, auch das kann eben viele Beschwerden machen. Harnleiter ist auch eine häufige Lokalisation, Bauchfell und die Gebärmutterbänder. Und je nachdem, wo die Endometriose sitzt, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein, können die Beschwerden völlig unterschiedlich sein. Also eine Endometriose an den Gebärmutterbändern macht zum Beispiel eine ganz andere Beschwerdesymptomatik wie eine Endometriose am Eierstock. Und das macht es eben so schwierig. Deswegen ist es eben so, dass die Endometriose diagnostische Herausforderungen hat. Eine Herausforderung hatte ich Ihnen schon genannt, das Ausmaß korreliert überhaupt nicht mit dem Beschwerdebild. Also wir sehen oft Patienten, die haben ganz kleinen Endometrioseherd in der Bauchspiegelung und haben solche starken Schmerzen. Und dann gibt es wieder die Patientin, wo wir laparoskopieren, also Bauchspiegeln aus anderen Gründen. Und wir sehen, alles ist voller Endometriose. Und die Patientin sagt so, ach, das ist ja interessant, ich habe noch nie irgendwelche Beschwerden gehabt. Also das ist die eine Herausforderung. Das Ausmaß korreliert nicht mit dem Beschwerdebild. Die lange Dauer hatten wir schon besprochen. Und die Symptome sind das Problem, weil sie einfach so unterschiedlich sein können. Wenn die Endometriose vor allem in der Gebärmutter ist, dann sind vor allem das die Frauen, die sagen, ich habe unheimliche Schmerzen bei der Periodenblutung, weil sie können sich vorstellen, wenn diese Endometrioseherde immer in diese Muskulatur einbluten, periodenabhängig, dann macht das natürlich einen starken Entzündungsreiz. Das ist ja fast so wie Muskelkater vergleichbar und deshalb haben die so ausgeprägte dann Periodenschmerzen. Sind die Endometrioseherde an der Blase lokalisiert, dann haben die Patientinnen häufig Blut im Urin und immer so unspezifische Blasensymptome, wo vielleicht dann der Urologe gar nichts feststellt. Wenn die Endometriose am Darm sitzt, dann haben die Frauen häufig Probleme beim Stuhlgang, gehen dann zum Gastroenterologen, der vielleicht auch eine Darmspiegelung macht und sagt, da ist nichts, weil die Endometriose auf dem Darm sitzt. Es gibt auch, das sind aber eher Kolibris, Frauen, die immer bei der Periode Atembeschwerden haben. Da hat man gesehen, dass zum Beispiel die Endometriose auch am Zwerchfell sitzen kann und deswegen eben die Patienten Beschwerden ausgeprägt haben. Dann gibt es noch ein Phänomen, was ich hier gar nicht aufgeführt habe. Die Expertinnen kennen das, der Endobelly. Man weiß, dass das vegetative Nervensystem bei der Endometriose gestört ist und das führt dazu, dass die Patientinnen häufig auch Verdauungsbeschwerden haben, Blähungen haben, teilweise dann eben ganz viel Luft im Bauch und auch gastroenterologisch dann eben betreut werden und da auch eine gewisse Ratlosigkeit herrscht. Und ich glaube, daran kann man eben gut verstehen, wieso es eben so schwierig ist. Weil wenn man vielleicht bei einer bestimmten Fachrichtung aufschlägt, die natürlich dann auch ein Stück weit vielleicht gar nicht auf die Diagnose kommen, dass es eigentlich Endometriose ist und dass man das möglicherweise auch medikamentös gut behandeln kann. Häufig wird ja gefragt, wieso macht überhaupt Endometriose Schmerzen? Und ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, wenn Sie sich so das mal bildlich vorstellen, dass überall im Körper eben diese versprengte Gebärmutterschleimhaut ist und dann eben periodenabhängig es dort zu Einblutungen kommt, dass es natürlich schmerzhaft ist. Und zudem provozieren diese Endometrioseherde auch die Ausschüttung von Schmerzbotenstoffen. Und somit erklärt man es eben, dass es Schmerzen macht, unabhängig davon, dass die Endometriose natürlich auch Verwachsungen und Verklebungen machen kann. Manchmal ist es so, dass die Frauen überhaupt nicht über Schmerzen auffallen, sondern weil sie eben über mehrere Jahre versuchen, schwanger zu werden und dann letztendlich an ein Kinderwunschzentrum gelangen und man dann über vielleicht Bauchspiegelung etc. dann eine Endometriose diagnostiziert. Und dann sagen die Frauen auch immer, ja, wieso ist es jetzt mit einem reduzierten Kinderwunsch verbunden? Da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Zum einen wissen wir, dass bei Endometriose-Patientinnen die Eizellqualität schlechter ist, aus welchen Gründen auch immer, deshalb auch Forschung. Und damit sich die Eizellen zum Beispiel auch deutlich schlechter befruchten lassen, auch im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung. Und man glaubt auch, dass die Gebärmutter einen gestörten Transportmechanismus hat und die Eizellen vielleicht in den Eileitern nicht so adäquat transportiert werden. Es gibt aber auch ganz viele Endometriose-Patientinnen, an der Stelle gesagt, die problemlos schwanger werden. Also unser Kinderwunschexperte sagt immer, Endometriose ist keine Verhütungspille in dem Kontext. Also es gibt Frauen, wo es überhaupt nichts macht und die dann problemlos ihre Kinder. Aber man muss halt immer im Hinterkopf behalten, Endometriose kann Probleme machen. Und bei den schweren Endometriosen ist natürlich das Problem, dass sie häufig im Bauchraum Verwachsungen haben und deswegen schon anatomisch die nicht schwanger werden können. Und es ist natürlich auch ein chronischer, massiver Entzündungsreiz, der da möglicherweise existiert und dem Körper auch dann durch dieses Milieu holt, eben nicht schwanger werden zu sollen. Das sind so die wesentlichen Erklärungsmechanismen. Meistens ist es dann so, dass natürlich gefragt wird, ja, wie entsteht überhaupt Endometriose und kann ich vielleicht was prophylaktisch tun? Und da müssen wir immer auch enttäuschen und auf den Forschungsbedarf hinweisen. Man weiß es eigentlich nicht, wieso Endometriose entsteht. Es gibt so Ansätze, wie man das erklären kann. Zum einen, und ich glaube, das ist so der am besten nachvollziehbare Gedanke, ist, dass das Menstruationsblut, weil die Eileiter vielleicht nicht so optimal funktionieren, rückwärts im Bauch fließen. Wir sehen aber auch ganz viele Patienten, die haben Menstruationsblut und haben keine Endometriose, wenn wir die Bauchspiegeln. Erbliche Veranlagung ist sicher ein guter Punkt. Wir hören von den Frauen immer ganz häufig, dass sie sagen, ja, meine Mutter hat auch eine ganz schlimme Periodenblutung. Oder die Mutter sagt, Mensch, das habe ich gehabt. Wenn ich damals vielleicht, wenn man das schon gewusst hätte. Also erbliche Veranlagung sicherlich. Fehlfunktion des Immunsystems, da muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt nicht, dass die Frauen ein gestörtes Immunsystem haben. Aber man glaubt, dass vielleicht lokal die Immunabwehr nicht so gut funktioniert und sich deshalb der Endometrioseherd entwickeln kann, im Gegensatz zu anderen Frauen, wo vielleicht das Menstruationsblut auch in den Bauchraum fließt. Also das ist ein Ansatzpunkt. Verschleppung bei Operationen der Gebärmutter. Wir sehen manchmal, wenn wir einen Kaiserschnitt gemacht haben, dass zum Beispiel in der Sektionarbe Endometriose ist oder wenn wir Bauchspiegeln, auch im Bauchnabel Endometriose sein kann. Also da ist sicher auch eine Komponente. Dann Ausbreitung von Endometriumzellen über Blut- und Lymphbahnen, das ist auch so ein Ansatz und Umwelteinflüsse. Wie kommt man darauf? Japanerinnen sind immer so das beste Beispiel. Japanerinnen haben wenig Erkrankungen. Und wenn die dann in ein anderes Land gehen, weil die sehr mobil sind, dann sieht man plötzlich, dass Inzidenzen ansteigen, für Brustkrebs zum Beispiel, aber auch zum Beispiel für Endometriose. Und deswegen glaubt man auch, dass Umwelteinflüsse eine gewisse Rolle spielen können. Umwelteinflüsse sind natürlich vor allem auch Ernährung, was das eben anbelangt. Und da gilt ja gerade die USA als nicht ein Land der gesunden Ernährung. Und deshalb kann man gerade in dem Einwanderland USA besonders diese Umwelteinflüsse auch studieren. Wie wird die Endometriose diagnostiziert? Wir fragen natürlich erstmal die Patientin, Schmerzsymptomatik zum Beispiel, dann untersuchen wir die. Man kann sehr viel durch die gynäkologische Untersuchung schon abklären. Wir untersuchen dann auch speziell die Darm gegebenenfalls, eben die Gebärmutterbänder kann man auch gut gynäkologisch tasten. Dann der Ultraschall. Sie können natürlich beim Ultraschall die Eierstöcke gut beurteilen. Sie können Endometriose in der Gebärmutter gut beurteilen. Wenn Sie sozusagen versuchen, mit dem Ultraschall die Gebärmutter zu bewegen, dann sieht man eben auch, ob das durch Verwachsungen möglich ist oder nicht. Also wir haben da viele Möglichkeiten. Die Bauchspiegelung war früher der Goldstandard. Die ganz neuen Leitlinien sagen, das müssen wir nicht mehr machen. Wenn die Patientin eine adäquate Symptomatik berichtet, dann dürfen wir schon ohne die Bauchspiegelung die entsprechenden Therapien einleiten. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Blasenspiegelung, Darmspiegelung, Kernspintomographie. Und in dem Kontext vielleicht auch ein, zwei Bemerkungen zum Blut- und Speicheltest. Das haben Sie vielleicht auch in der Presse gelesen. Man kann jetzt ja durch einen Speicheltest oder durch einen Bluttest Endometriose nachweisen. Das ist leider keine Kassenleistung, weil letztendlich man noch nicht so ganz über die Validität dieser Tests sich im Klaren ist. Aber es kann natürlich, gerade wenn man eine Bauchspiegelung vermeiden möchte, natürlich eine Option sein. Die Kosten muss man aber selber tragen. Das machen viele Laboratorien, bieten den an, diesen Blut- und Speicheltest. Er sagt aber natürlich auch nichts aus, wie ausgedehnt ist die Endometriose und wie man sie vielleicht optimalerweise behandelt. Muss die Endometriose immer behandelt werden? Das haben wir ja schon diskutiert. Nein, natürlich nicht. Die Patientin muss einen Leidensdruck haben. Der Leidensdruck muss entweder durch den Kinderwunsch eben bedingt sein, dass man da was machen muss, oder eben durch die Schmerzsymptomatik. Das sind die zwei Kriterien, wo wir eine Behandlung einleiten. Es gibt nur zwei Ausnahmen, wo wir immer eine Operation empfehlen müssen, wirklich immer. Das ist, wenn die Endometriose am Harnleiter sitzt. Das können Sie sich auch vorstellen. Wenn der Harnleiter abgeklemmt wird, dann kann die Niere geschädigt werden. Und da müssen wir auch zur Patientin sagen, da können wir jetzt nicht irgendwelche Medikamente geben. Es ist aber ein Kolibri, es ist ganz selten. Und die zweite Grund ist, manchmal sitzt die Endometriose am Darm und kann den Darm so abdrücken, dass man auch sagen muss, dann müssen wir jetzt operieren, weil sie sonst einen Darmverschluss bekommen. Aber es sind wirklich die Kolibris. Meistens ist es so, dass man das, wie gesagt, in Ruhe diskutieren kann und nicht notwendigerweise sofort handeln muss. Damit bin ich schon bei meinem letzten Punkt. Wie behandeln wir Endometriose? Es gibt zwei Säulen, die man auch miteinander kombiniert in der Regel. Es ist zum einen die operative Therapie und zum anderen die Medikamente. Das Grundprinzip der medikamentösen Therapie ist, Endometriose ist eine hormonabhängige Erkrankung, wird also durch das Östrogen befeuert. Und deswegen muss man sich Mechanismen überlegen, wie man eben diese Östrogenwirkung abmildert. Man könnte das machen, indem man die Patientin in die künstlichen Wechseljahre versetzt. Das hat man früher vor 10, 15 Jahren gemacht. Da wurden die Frauen dann einfach in die Wechseljahre versetzt, was natürlich von der Lebensqualität her katastrophal sein kann für die ein oder andere. Deshalb ist es eben so, dass man das heutzutage nicht mehr macht oder wenn, dann nur, indem man Östrogene niedrig dosiert zurückgibt. Was wir auch immer sagen, eine Schwangerschaft kann auch eine optimale Endometriose-Therapie sein. Viele Frauen sagen auch nach dem ersten, zweiten Kind, waren meine ganzen Symptome weg, hatte keine Schmerzen mehr, war ganz klasse. Weil es liegt einfach daran, dass die Schwangerschaft das Gestagen, das dominierende Hormon ist, was die Östrogenwirkung unterdrückt. Und deswegen sagen wir auch häufig, eine schnelle Schwangerschaft kann auch ein Ziel sein einer Endometriose-Therapie. Und manchmal machen wir auch Hormontherapien, um letztendlich die OP vielleicht besser machen zu können oder eben nach einer operativen Therapie zum Rezidivschutz. Wenn die Patientin sagt, ich möchte eigentlich verhüten, dann ist die Minipille gerade auch für junge Mädchen eine ganz tolle Geschichte. Das sind die reine Gestagenpillen. Oder was sowieso viele Frauen schon früher heimlich gemacht haben, dass sie die Pille einfach durchgehend genommen haben, um eben den Periodenschmerz zu umgehen. Jetzt ist es ein offizielles therapeutisches Konzept. Also wir sagen auch den Patienten, nehmen Sie die Pille ein Jahr durch, bluten Sie einmal im Jahr ab. Oder wenn es vor allem Dys- oder Hypermenorrhöen sind, kann auch die Hormonspirale gut sein. Bei der operativen Therapie macht im Wesentlichen Sinn, wenn wir wirklich alle Endometrioseherde entfernen können und auch die Verwachsungen, Verklebungen. Und im Kontext einer Kinderwunschbehandlung wissen wir auch, dass es, wenn es vor allem das Bauchfeld betrifft, auch die Frauen leichter schwanger werden, sodass wir da auch mal mit dem Kinderwunschzentrum eben besprechen, was sinnvoll ist und was nicht. Was man bei der Endometriose immer zusätzlich empfehlen muss, und das ist auch wichtig, dass man nicht nur die Endometriose sieht, sondern eben auch die Gesamtsituation. Wenn es sehr ausgeprägt ist, raten wir immer einen Schmerztherapeuten zu suchen, weil manchmal, egal was wir machen, wir können nicht optimal helfen. Es ist manchmal auch wichtig, psychologische Betreuung einzubeziehen. Die Frauen sind oft beruflich gestresst, Partnerschaft ist gestresst, also viele Stressoren. Deshalb darf man da auch nicht die Psychologie vergessen. Dann ist es auch wichtig, vielleicht Entspannungstechniken anzubieten, auch nach schwer ausgedehnten Operationen eine Reha, was ja oft vergessen wird, anzubieten. Wir raten auch immer eher, in zertifizierten Endometriosezentren zu gehen. Da gibt es extra eine Homepage dafür von der Endometriosevereinigung, wo man sieht, wer hat Expertise. Und natürlich die Selbsthilfegruppe. Das ist auch immer wichtig, dass man natürlich als Betroffene man auch die Patientensicht sieht.
Das war Tanja Fehm mit ihrem Vortrag zur Diagnostik und Therapie von Endometriose. Als nächstes hört ihr jetzt den Vortrag des Gynäkologen Sebastian Hentsch.
Ja, gerne. Und ich möchte noch ein paar geschichtliche Sachen loswerden zur Endometrioseforschung. Woher wissen wir, dass es das gibt? Vor allem auch, wie viel wissen wir? Wissen wir genug? Also wir wissen offensichtlich nicht genug. Wir haben es heute auch schon gehört. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, warum gibt es Endometriose. Wir haben bisher keine Therapie, die an die Wurzel des Problems geht. Obwohl vielen Frauen sehr gut geholfen werden kann schon heute, ist es für manche Frauen nicht ausreichend, was wir ihnen an Therapien anbieten können. Und da soll Forschung, muss Forschung weitergehen und muss uns da neue Wege zeigen. Ich will darauf eingehen, wie wichtig ist so eine Endometriose-Forschung. Wie soll eine Gesellschaft entscheiden, wo sie ihre Gelder hinlenkt? Und ganz am Ende auch noch ein paar Eindrücke zu dem eigentlichen Projekt geben. 1690 wurde zum ersten Mal publiziert über Geschwüre und Verwachsungen im Becken. Daniel Schrön aus Jena hat das in seiner Doktorarbeit erstmalig erwähnt. Er hat damals noch nicht den Namen Endometriose dafür gefunden. Karl von Rokitansky hat 1860 Adenomyome im Bauchraum beschrieben. Weitere 40, 50 Jahre später entstanden Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts erste Theorien zur Entstehung, wie Endometriose entstanden sein könnte. Wir haben heute auch schon verschiedene Theorien dazu stichpunkthaft angesprochen. Und den eigentlichen Begriff Endometriose, den prägte Sampson aus Albany im Bundesstaat New York. Es wird eigentlich schon seit Jahrhunderten auf diesem Gebiet zumindest kleine Fortschritte gemacht. Der große Wurf ist noch nicht gelungen. Und ich habe einfach mal in unseren Literaturdatenbanken den Begriff Endometriose eingegeben. Wie viel wird publiziert zur Endometriose? Und da sieht man, dass natürlich in letzter Zeit die Zahlen extrem nach oben gehen. Also ein Anstieg bis Anfang der 2000er mit dem Plateau und nochmal ein relativ deutlicher Anstieg während der letzten 5 Jahre. Kann man jetzt nur spekulieren, woran sowas liegt, aber es ist ein Befund, den man mal erheben kann. Also es wird zunehmend sehr viel auf diesem Gebiet getan, weil vielleicht auch da Forschungsgelder hingeleitet werden. Nun, wie wichtig ist Endometrioseforschung? Wir wissen gar nicht ganz genau, wie viel Endometriose es gibt. Es gibt immer so viel Endometriose, wie gerade die Studie aussagt, die Sie fragen. Und da ist die Datengrundlage das Entscheidende. Also in Deutschland sind das zum Beispiel Kombinationen aus Krankenhaus-, Krankenkassendaten und aus wissenschaftlichen Untersuchungen. Aus manchen Ländern wissen wir es nur aus Krankenhausdaten. Und daraus ergibt sich dieses Diagramm. Wenn Sie Krankenkassen fragen, haben ungefähr 0,7% der Frauen Endometriose. Wenn Sie in diagnostische Akten reingucken, sind es 1-2%. Aus klinischen Studien wissen wir, 7% der Frauen könnten Endometriose haben. Und wenn man zugrunde legt, welche Frau hat denn Beschwerden, die zu Endometriose passen, sind es 13% und mehr. Auch das sind jetzt alles Mittelwerte aus diesen Clustern von Datenerhebung. Also es ist ein wichtiger Befund. Wen frage ich, ob es Endometriose gibt? Und die Frage ist wichtig, wie oft das ist, weil eine Gesellschaft natürlich entscheiden muss, wie relevant ist das für uns. Gelder sind eine begrenzte Ressource und eine Gesellschaft muss entscheiden, wie viel Gelder lenkt sie in die Erforschung bestimmter Bereiche. Und wenn man dann zu den Thema Geld an diese Stelle kommt, kann man auch ins Feld führen, was kostet uns denn Endometriose? Was kostet eine Gesellschaft denn Endometriose? Das wird auch gemacht, das wird untersucht. In den USA weiß man, dass pro Jahr 11,9 Milliarden Dollar für Endometriose ausgegeben werden, sowohl im medizinischen Bereich als auch um das, was an Folgekosten für die Volkswirtschaft entsteht durch Arbeitsausfälle und so weiter. In Deutschland rechnet man damit ungefähr 2 Milliarden pro Jahr, was Endometriose die Gesellschaft kostet. Und es gibt Untersuchungen, die haben gezeigt, eine Patientin, die Endometriose hat, wie viel gibt die mehr Geld aus als Frauen, die keine Endometriose haben, für die Behandlung ihrer Beschwerden. Und da kommen Studien auf Zahlen bis zu 4.000 Euro pro Jahr, was das mehr kostet. Wie viel Geld gibt unsere Gesellschaft bisher und zukünftig für Endometriose aus? In Deutschland waren die staatlichen Ausgaben von 2000 bis 2022 ungefähr eine halbe Million Euro. Das ist ein vergleichsweise sehr, sehr, sehr geringer Betrag. Das sind die rein staatlichen Ausgaben, die öffentliche Forschungsgelder in das System reingegeben werden. Das hat nichts damit zu tun, was Pharmafirmen für die Entwicklung von Endometriose-Medikamenten ausgeben. Ja? Und das ist ein weiterer extrem wichtiger Posten, was private Geldgeber ausgeben. Die Kosten für eine Medikamentenentwicklung betrug 2021 durchschnittlich für eine Firma 2 Milliarden Euro. Das Gute ist, dass diese Kosten zurzeit eher stagnieren. Das scheint nicht teurer zu sein. Wenn man ein neues Medikament auf den Markt bringen will, muss eine Firma 2 Milliarden aufbringen. Das ist übrigens der Grund, warum große und wichtige Medikamente heutzutage immer noch von großen Firmen in den Markt gebracht werden können, weil die Kosten so immens hoch sind, bis das durch alle klinischen Studien drauf sind und bis das auch von den relevanten Stellen freigegeben wird und zertifiziert wird. Also da sieht man schon mal eine große Diskrepanz, warum es eventuell schwierig ist, da große Fortschritte zu machen. Aber diese Diskrepanz ist erkannt worden und auch, weil Lobbygruppen in den letzten Jahren für Endometriose sehr viel Werbung auch in der Politik gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass eine größere Awareness auch bei den Volksvertretern entsteht, die entscheiden, wo unsere Gelder hingeflossen werden. Und da ist man in Frankreich schon 2022 dazu gekommen, festzustellen, ja, das ist so relevant, das Thema, da müssen wir mehr Gelder hinleiten. Es wurde eine nationale Strategie zur Bekämpfung der Endometriose gemacht. Deutschland hat das 2 Jahre später dann auch in Angriff genommen. Und nun hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung für 2024 bis 2027 15 Millionen zur Verfügung gestellt. Das ist ein echt relevanter Anstieg. Wie viel das wirklich ist und wozu das reichen kann, das Geld, das kann man natürlich an anderer Stelle viel besser diskutieren. Aber zumindest ist erstmal ein großer Schritt gemacht worden. Und dieser große Schritt ist notwendig, damit eben Forschungsteams sich diesem Thema widmen können. In dem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit.
Das war Sebastian Hensch mit einem Überblick über die Entwicklung der Endometrioseforschung. Und zum Schluss habe ich jetzt noch einen kurzen Vortrag von der Oberärztin Martina Helbig für euch. Sie erklärt, wie Ernährung Endometriose beeinflussen kann.
Genau, ja, vielen Dank. Sie haben es schon gehört, dass ich jetzt abschließend noch Ihnen etwas zur Ernährung erzählen darf. Das freut mich sehr. Genau, wir haben schon gehört, diese zwei wesentlichen Säulen, hormonelle Therapie und operative Therapie in der Schulmedizin, plus das ganze weitere Spektrum ergänzend, was es alles gibt. Und viele der Patientinnen, oder das hören wir sehr oft in den Sprechstunden, eben die Frage, was kann ich denn noch tun? Und deswegen finde ich die Ernährung ein Punkt, den ich besonders wichtig finde, weil es in Anführungsstrichen ja sehr einfach ist. Jeder von uns muss sich jeden Tag ernähren und man kann an vielen Stellschrauben drehen. Und noch dazu, wir haben ja Daten aus anderen Erkrankungen beispielsweise, also Lifestyle-Erkrankung, Herz-Kreislauf, dass ja durchaus die Ernährung einen Effekt hat auf Krankheiten. Was können wir uns jetzt aus der Wissenschaft heraus herleiten, was kann denn die Ernährung möglicherweise im Kontext der Endometriose beeinflussen? Und da haben wir im Prinzip 3 wichtige Punkte. Einmal die Entzündung, die wir wissen, die wir im Rahmen der Endometriose haben. Frau Professor Pfehm hat das angesprochen. Wir haben eine hormonelle Situation, also eine hormonell abhängige Erkrankung und eben auch das Immunsystem. Nicht jetzt, dass das Immunsystem komplett da verrückt spielt, aber eben doch, dass wir zumindest vermuten, dass da auch Dysregulation, also Fehlfunktionen möglicherweise vonstatten gehen. Und all das kann man sich vorstellen aus der Theorie oder gibt es auch Daten, kann eben die Ernährung beeinflussen. Wir starten mit der Entzündung. Das finde ich ist auch eins so der wesentlichen Bausteine, dass man versucht oder sich vorstellt, man möchte diese Entzündung hemmen. diese chronische Entzündung ausgelöst durch die Endometriose. Und das kann man eben machen, zum Beispiel mit einer antientzündlichen Ernährungsweise, mediterrane Diät, das ist so das, was man oft schon gehört hat, eben mit pflanzlichen Fetten, diesen guten Fetten, wenig rotes Fleisch, wenig Omega-6-Fettsäuren beispielsweise und dann wenig Zucker, wenig weißes Mehl und eben viel Gemüse. Zusätzlich Histamin. Das heißt nicht, dass man unbedingt eine gesicherte Histaminintoleranz haben muss, um das einfach zu meiden, sondern ich empfehle auch, dass man das einfach mal probieren kann. Wie geht es mir denn damit, wenn ich diese histaminreichen Dinge zum Beispiel einfach mal weglasse? Oder aber, das finde ich eh auch ein wichtiger Punkt, wie fühle ich mich in meinem Körper? Also wann habe ich besonders Beschwerden? Also zyklusabhängige Ernährung zu schauen, was tut mir vielleicht an welchem Punkt des Zyklus gut? Genau, Reizstoffe meiden. Dazu gehört natürlich auch einfach übermäßiger Kaffeekonsum, beispielsweise Alkohol, viel kohlensäurehaltige, zuckerhaltige Getränke. All das eben in Maßen. Zur hormonellen Situation, da sind die Daten relativ mau, würde ich mal sagen. Also natürlich der Östrogenspiegel, der eine Rolle spielt, hatten wir schon gehört, dass es eine östrogenabhängige Erkrankung ist. Das Einfachste, wenn Übergewicht besteht, ist die Normalisierung des Gewichts. Damit kann ich auch einfach den Östrogenspiegel im Körper senken. Dann wird auch diskutiert, diese Phytoöstrogene, also zum Beispiel in der vegetarischen Ernährung durch Sojaprodukte, das ist eher kontrovers, muss man sagen, weil man schon auch diskutiert, dass eben zusätzlich Östrogene ja durch die Ernährung aufgenommen werden. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass da möglicherweise antientzündliche Effekte mit dabei sind. Insofern das ja mit Fragezeichen versehen. Und zum Immunsystem oder insgesamt zum Komplex Endometriose. Wir wissen, es ist eine systemische, eine chronische Erkrankung. Und was wir eben häufig auch erleben, dass Patientinnen über Darmbeschwerden berichten. Deswegen ja auch oft der Weg erstmal zum Gastroenterologen, weil man das gar nicht so sehr unter Umständen dann einheitlich differenzieren kann. Oftmals ist auch so eine Korrelation oder dass die Patienten eben erzählen, ja, ich habe auch eine chronische entzündliche Darmerkrankung. Deswegen finde ich schon, auch der Gastroenterologe hat da seine Berechtigung, dass der auch mit zu Rate zum Beispiel gezogen wird, eben bei so typisch Darmbeschwerden und dass man dann eben auch, jetzt hatten wir schon Kaffee, Alkohol, wenig Kohlensäure, gegebenenfalls Gluten, also dass man dem schon auch nochmal auf den Grund geht. Und dann ganz wichtig, ein Punkt, das Ernährungstagebuch. Einfach sich selber mal vor Augen führen, was esse ich eigentlich wirklich den ganzen Tag. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Und natürlich gibt es auch Stellen und Kollegen, die sich halt damit auch befassen und die einen beraten können. Neben all der Literatur und all dem, was man eh im Internet oder in Büchern sowieso schon findet. Was auch sehr gut ist. Oder im Fernsehen, die Ernährungsdocs beispielsweise. Genau, dann nochmal zu Daten. Es gibt auch tatsächlich Studien zur Ernährung bei Endometriose. Das muss man schon sagen, ist komplex. Man kann die Ernährung ja schwer vom kompletten Leben irgendwie trennen. Also das lässt sich so schwer bewerten. Was machen jetzt die Amerikaner anders als die Japaner, wenn man jetzt nur auf die Ernährung schaut? Weil so viel anderes, ja, Umwelteinflüsse auch noch eine Rolle spielen. Und bei den Studien, die ich mir dann mal angeschaut habe, beispielsweise, wenn es um Milchprodukte geht, ist es gut, viel Milchprodukte zu sich zu nehmen, ja oder nein? Kann man halt lesen, bei den Italienern zum Beispiel ist es gut und bei den Amerikanern eher schlecht. Und dann, wenn man sich überlegt, wie sehen die Kühlregale aus? Die Italiener haben ja häufig Vollfettmilch und die Amerikaner, Sie kennen es wahrscheinlich auch, eben eher dieses Skimmilch, also so wässrige, ganz, ganz fettreduzierte Milch. Und solche Sachen, das lässt sich halt gar nicht so einfach dann miteinander vergleichen. Aber es gibt auf jeden Fall Daten und auch da immer Tendenzen, was gut und was schlecht für die Endometriose sein kann. Den Endobelly wollte ich nicht außen vor lassen. Dieser zyklische Blähbauch, vor allem eben in der zweiten Zyklushälfte, wo das Progesteron, also das eine Hormon, überhand nimmt und zu einer Entspannung vor allem der Gebärmutter führt, eigentlich ja für die Einnestung des Embryos. Diese Entspannung führt aber auch dazu, dass der Darm sich mit entspannt, also das vegetative Nervensystem da mit affektiert ist und das wiederum führt zu einer Darmträgheit oder kann dazu führen, was wieder zu diesen geblähten Bäuchen führt, wo die Patienten dann ja auch oft sagen, ich werde angesprochen, ob ich schwanger bin, bin ich gar nicht, ich habe das jeden Monat so ungefähr. Und die ganz genauen Mechanismen wissen wir noch nicht. Also wir vermuten, dass eben diese Entzündungsreaktion der Endometriose möglicherweise auch wiederum ja den Darm beeinflusst. Ich komme da gleich noch drauf, auch mit dem Mikrobiom. Aber wie jetzt was sich genau, wo was herkommt oder was ursächlich ist, da brauchen wir noch mehr forschen. Genau, jetzt nochmal zum Mikrobiom, weil das jetzt auch relativ neu und interessant und viel auch gemacht wird. Im Prinzip eben das normale Mikrobiom, also aus dem Darm, in der Gebärmutter, in der Scheide, wie was sich beeinflusst, wissen wir nicht. Und wir wissen auch noch gar nicht so ganz genau, welches sind wirklich die guten Bakterien und welches möglicherweise die schlechten und was bedingt einander. Wenn es eben nicht funktioniert, also Störungen sind, dann haben wir eben verschiedene Probleme. Und das kann sich halt beeinflussen oder vermuten wir, dass das eine das andere beeinflusst und dass dann Endometrioseherde zum Beispiel im Bauchfeld wiederum durch ihre Entzündungsprozesse zum Beispiel dann den Darm beeinflussen und dann wiederum das Mikrobiom. Oder möglicherweise ist es auch andersrum. Aber das wissen wir eben im Moment noch nicht. Deswegen die Zukunft oder das, wo wir auch oder wo ich hoffe, dass da noch viel passiert, dass wir eben möglicherweise aus diesen Forschungsergebnissen dann auch Therapiemöglichkeiten erhalten werden. Aus anderen Krankheiten gibt es ja manchmal schon diesen Versuch, auch solche Mikrobiomtransplantationen zu machen, also von gesunden Patienten Mikrobiome in jemanden Krankes zu versetzen. Soweit sind wir bei der Endometriose noch nicht, aber das finde ich sind spannende Ansätze. Genau, und damit bin ich auch schon am Ende. Das Fazit eigentlich relativ simpel, also die 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit einer ausgeglichenen, ausgewogenen Ernährung. Dann der Schwerpunkt auf die Entzündung, also antientzündliche Ernährung. Substitution von bestimmten Vitaminen, die wir als protektiv oder Spurenelemente einschätzen, also Vitamin D, Vitamin C, Zink, Selen. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, da empfehlen wir eher veganen und zum Beispiel Vitamin B12 zu substituieren. Auch da gibt es gute Daten tatsächlich. Genau, ein Ernährungstagebuch, die möglicherweise zyklusabhängige Ernährung, also was tut einem gut und auch die Ernährungsberatung und Mikrobiom möglicherweise in der Zukunft.
Das war Martina Helbig mit ihrem Vortrag zum Einfluss von Ernährung auf Endometriose. Die 3 Vorträge, die ihr heute im Hörsaal gehört habt, wurden am 14. Juni 2025 im Rahmen der Bürgeruni der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gehalten. Ich bin Nina Bust-Bartels und ich freue mich, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.